Es fällt auf, wie in einem solchen Lied von der Wahrheit gesprochen wird. Heute eine verbreitete Meinung, man weiß nicht so genau, was Wahrheit ist. Es gibt so viel verschiedene Ansichten. Wir gründen uns auf die Wahrheit, die uns Jesus zuerst einmal verkündigt hat und die er dann selber ist. Ein ganz wesentliches Stück ist dabei das, was er in Gleichnissen erzählt hat. In Beispielen als Offenbarung der Wahrheit, wichtige Informationen über Gott. Ich hoffe, dass es freut, wenn Sie unsere Kinder singen hören, nicht, dass Sie abgelenkt sind, so wunderschön, wenn es darüber schaut. Lukas 15, Vers 11 bis 32. Wir lesen das ganze Gleichnis vom verlorenen Sohn, das heute Predigttext ist in allen evangelischen Kirchen Deutschlands. Ich habe früher einmal in meiner alten Gemeinde eine Reihenpredigt gehalten, ich glaube 9 oder 10 Mal sonntags hintereinander dieses Gleichnis ausgelegt, so eine Fülle von Details sind drin enthalten. Aber es lohnt sich auch mal, es im Gesamten so zu hören. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte 2 Söhne. Und der Jüngere unter ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog ferne über Land. Und daselbst brachte er sein Gut um mit Prassen. Als er nun all das Seine verzehrt hatte, ward eine große Teuerung durch dasselbe ganze Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger desselben Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit Träbern, die die Säue aßen, und niemand gab sie ihm. Da schlug er in sich und sprach, wie viel Taglöhner hat mein Vater, die Brot, die Fülle haben, und ich verderbe im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich zu einem deiner Taglöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Da er aber noch ferne von dannen war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn, lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Kleid hervor und tut es ihm an und gebt einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das Kalb, das wir gemästet haben und schlachtet's, lasset uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Felde, und als er nahe zum Hause kam, hörte er das Singen und den Reigen und rief zu sich der Knechte einen und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da ward er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Gut mit Dirnen verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der Vater sprach zu ihm, mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und gutes Mut sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Herr, schließ uns jetzt dein Wort auf. Amen. Ich habe letzten Sonntag aus der Bild-Zeitung zitiert. Um der Parität willen darf ich auch aus der Stuttgarter Zeitung zitieren. Einer der wertvollsten Teile dieser Zeitung ist ja das bunte Allerlei. Sie lesen sicher auch samstags. Ich habe es gestern vergessen zu lesen. Da hat mich meine Frau auf eine nette Sache aufmerksam gemacht. Da war ein Mann, der war etwas hilflos, was er mit seinem Müll anfangen soll. Wahrscheinlich war seine Mülltonne zu klein und er hat nicht alles drin verstauen können. Und dann blieb jede Woche eine ganze Menge über. Und dann hat er folgenden rettenden Ausweg gefunden. Er hat seinen, wir sagen, Gruß dazu genommen und hat ihn wunderbar mit Geschenkpapier eingepackt und hat ihn dann immer so wie versehentlich neben seinem geparkten Auto stehen lassen. Und schon 10 Minuten später sei das immer geklaut gewesen. Es ist eine raffinierte Sache in der Welt, wie man die Dinge verstecken kann. Und wir schätzen es, dass in unserer modernen Literatur die Dinge realistisch gesehen werden. Es ist in der Kunst und in allen großen Bereichen heute beliebt, dass man die Dinge des Lebens und der Welt uneingepackt, schonungslos in der harten Wirklichkeit zu sehen bekommt. Manchmal fragt man sich, ob man das alles noch ertragen kann, wenn man so schonungslos den Menschen heute sieht in seiner ganzen Erbärmlichkeit. Wenn man diese furchtbaren Bilder noch einmal sieht, der Massenmorde unseres Jahrhunderts, das ist der Mensch. Wenn man schonungslos das Elend der Hungernden heute sieht, Kinder, die um Brot schreien, das ist der Mensch, die Folge der Ungerechtigkeit. Wir müssen gar nicht weit gehen. Mir geht es bei mir selbst immer wieder so, dass ich bei mir eigentlich ganz schlecht auf den Boden komme. Entweder leben wir mit ganz großen, falschen Überheblichkeitsgefühlen und sind eingenommen von uns, was wir alles tun können. Und dann plumpsen wir auf die Nase und dann sind wir auf einmal in der Depression drin und trauen uns nichts mehr zu, sagen, ich kann nichts, ich erreiche nichts, alles umsonst. Wir finden gar nicht richtig hin, was ist denn eigentlich uns Menschen als Würde, als Gabe, als Leben mitgeteilt, was haben wir denn eigentlich? Worüber können wir uns an uns selber freuen, ohne dass wir etwas Falsches einmischen müssen? Was heute das, was ich jedem Menschen sagen darf, das sein Leben ausmacht? Ich bin so froh, dass das Neue Testament eine so positive Aussage macht und dass Jesus der ist, der unserem Leben wieder das zeigen kann, was unser Leben groß und schön und wertvoll und wichtig macht. Die Bibel verschweigt ja nie diese realistische Seite unserer Welt. Es wird schonungslos der Mensch enthüllt in seiner ganzen Erbärmlichkeit, auch der fromme Mensch. Und die Schattenseiten treten heraus. Das ist gut, dass wir nicht irgendwo in ein falsches Licht rücken müssten. Aber auf der anderen Seite ist gerade Jesus der, der uns im Leben wieder zeigt, was unser Leben groß macht. Ich möchte aus dieser reichen Geschichte nur 3 wichtige Aussagen herausgreifen. Meine Würde kriege ich erst von Gott. Meine Würde kriege ich erst von Gott. Ist in dieser Geschichte ganz groß, wie die Not von Menschen erzählt wird, die in diesem Leben sich abmühen und suchen nach eines Lebenssinn. Man sieht, man kann mitfühlen, wie dieser eine Sohn bei seinem Vater eines Tages ins Kontor seiner Verwaltung tritt und mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, Vater, ich will doch einmal vom Leben mehr haben. Ist doch mein Recht. Gib mir, gib mir. Es ist ja direkt unvorstellbar, wo in unserer Welt sich ein Vater so etwas bieten lassen würde. Außer dass ich Gottes täglich bieten lassen muss von uns. So eine große Geduld hat nur der himmlische Vater. Und dass wir auf den Tisch klopfen und sagen, ich möchte mein Leben haben. Und dann bricht man aus allen Schranken und dann sucht man mit Leidenschaft etwas, was unser Leben groß macht und wichtig macht. Und es gibt viele Dinge, in die man sich verlieren kann. Man kann sich begeistern für viele Dinge. Man kann sein Leben füllen mit Wichtigem. Dieser Mann hat sich fürs Genießen entschieden. Vielleicht denkt einer, das wäre so eben ein leichter Bursche gewesen. Vielleicht ist es gar nicht so dumm zu sagen, in dieser Welt bin ich irgendwo auf Lustempfindung gebaut und so bin ich geschaffen von Gott und das ist mein gutes Recht, dass ich meine Befriedigung bekomme und ich benütze zuerst einmal das Leben dazu, dass ich meine Gefühle befriedigen kann. Ich kann mich überall hin verlieren und in meinem Leben einen Sinn abgewinnen. Der Nächste sagt, ich lebe, um mit meinem Leben etwas Großes zu leisten. Er verliert sich an seine Arbeit. Der eine setzt in sein Leben als wichtigstes große Ideale und Pläne und sagt, das ist meine Lebensaufgabe. Aber die Würde des Menschen geht runter verloren. Die Bibel kann das so brutal hart zeichnen, wie er am Ende bei den Säuen hockt und eigentlich nur die eine Sehnsucht hat, was zum Essen zu kriegen und satt zu werden. Und wenn ein Bild von unserem Leben von Jesus treffend gezeichnet ist, dann dieses Bild des hungernden Menschen, der sucht nach Erfüllung seines Lebens. Und wenn Sie heute nur ein Ohr haben für Ihr eigenes Sehnen und für das Sehnen der Menschen um Sie her, dann hören Sie immer wieder dieses Suchen, ich möchte viel mehr vom Leben haben. Dieses Unbefriedigtsein, dieses Ausbrechen aus allen Formen, so wie der da hockt, und seines Lebens Traum ist nicht in Erfüllung gegangen. Wir haben alles heute, was man kriegen kann. Und sind doch so leer und so unerfüllt wie noch nie. Wir haben die Freiheit auf unsere Fahnen geschrieben und haben uns doch gepfändet, verkauft an irgendwen, wie deren den Bürger des Landes, nur dass er Brot kriegt. Und im Grund sind wir alle gebundene Leute, wir trotten so unsere Arbeit, wir lassen uns dorthin schieben und hier. Und dann kommt der Augenblick, wo dieser Sohn auf einmal merkt, das Größte in meinem Leben ist, dass ich ein Kind meines Vaters bin. Er kann es in diesem Augenblick überhaupt nicht überschlagen und durchdenken, was das bedeutet. Er redet noch davon, dass er bei seinem Vater lieber Taglöhner sein will. Und so sind wir, dass wenn uns plötzlich bewusst wird, dass uns der lebendige Gott noch mehr ins Leben hineingelegt hat, wir gar nicht auf den Gedanken kommen, wie groß und schön das erst ist, wenn man umkehrt zu ihm. Zuerst denkt er, das ist noch etwas Großes, in ein Arbeitsverhältnis für Gott einzutreten. Das ist doch nicht der Sinn Gottes mit deinem Leben. Er hat doch was ganz anderes mit uns vor, wenn er uns geschaffen hat. Dass wir seine Kinder sind. Wozu habe ich denn Kinder? Wozu habe ich denn meine vier Mädchen? Doch nicht zum Boden putzen, doch nicht zum in den Keller laufen, doch nicht zum Einkaufen. Man hat doch Kinder zur Freude an ihnen. Und sowas haben Kinder Eltern. Zur Freude, zur Gemeinschaft. Und da ist einer, der plötzlich etwas ahnt von dem großen Geheimnis, das über seinem Leben liegt. Ich bin immer wieder enttäuscht, dass viele fromme Leute meinen, das Wichtigste ihres Glaubens wäre, dass sie für Gott jetzt mal was tun und was machen. Es ist in unserer Zeit so ein Aktivismus und das ist sicher schön, dass jeder sagt, man muss was tun. Und Sie können mich jetzt missverstehen und sagen, ich wäre für nichts tun und so, wie Sie wollen. Nein, die Würde unseres Lebens liegt darin, dass Gott uns so hoch achtet. Er sagt, mir ist das Größte und das Wichtigste, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dass wir Freude miteinander haben, dass Gott heute darauf wartet, mit uns Gemeinschaft zu haben und sich uns mitzuteilen. Und dann auf einmal kommt dieser Mann dort, dieser verlorene Mensch in seiner Geschäftigkeit, in dem rauschenden Leben um ihn her und in dieser Qual, in der er sich befindet, plötzlich zur Besinnung. Er schlägt ja nicht bloß einfach drauf hinein, indem er sagt, die Regierung ist schuld und die Gewerkschaft ist schuld und die Arbeitsverhältnisse sind schuld und schließlich, was ist mein Vater doch für ein schlechter Vater, dass er mir keine Pakete schickt. So schreien wir doch in den Notlagen unseres Lebens. Er hat doch schließlich ein Paket packen können mit einem Schwarzwälder Schinken rein und ein Bauernbrot rein. Er hat doch einen Gutshof, Landleberwurst. Er hat doch Hunger. Er weiß doch, wie es ihm geht. Und so schreien wir aus unserem Leben heraus, warum hilft Gott mir nicht? Warum ist er nicht da? Bis man plötzlich aufsteht. Und hinausblickt über diese augenblickliche Not, die gerade an uns nagt und hinüberblickt. Und sich erinnert, ich habe einen Vater. Wir wissen, was das heute in unserer Welt für eine Rolle spielt, ob man einen festen Wohnsitz hat. Wie das bei Verhaftungen in der Untersuchungshaft eine Rolle spielt, haben sie einen festen Wohnsitz. Und dass bei uns gescheuchten Menschen heute eine große Sache feststeht. Wir haben einen festen Wohnsitz beim Vater. Und wie tief einer gefallen ist, wie weit einer von Gott weg ist, das spielt keine Rolle, weil dieses Heimatrecht beim Vater feststeht, solange wir leben. Und ich möchte sagen, auch noch in der Hölle kann man aus einem Menschenantlitz nicht das tilgen, dass der lebendige Gott uns dazu geschaffen hat, seine Kinder zu sein. Dass Gott etwas Großes, Schönes, Herrliches aus unserem Leben machen wollte. Dass unsere Würde, die Würde kriegen wir nur bei Gott. Das war mein erster Punkt. Das zweite, wir haben eine offene Tür zum Himmel. Wir haben eine offene Tür zum Himmel. Lassen Sie mich jetzt mal überlenken zu diesem zweiten verlorenen Sohn, der dort im Gleichnis beschrieben ist. Es sind ja zwei verlorene Söhne, von denen hier erzählt wird. Nur ist der Unterschied, dass der eine nie den Wind der Welt sich um die Nase blasen ließ, sondern dass er treu, rechtschaffen, bieder zu Hause blieb und seine Sachen arbeitete. Ich muss es kurz erklären, um was es sich da handelt. Ich höre immer wieder den Einwurf, dass Leute zu mir sagen, und ich selber habe schon so empfunden, ist das eigentlich nicht eine billige Sache, wenn man zu Gott so hinkommt und sich einfach so Vergebung schenken lässt? Wäre es eigentlich nicht etwas Größeres gewesen, wenn dieser verlorene Sohn, wenn er umkehrt, zuerst eben nicht zum Vater hingegangen wäre, sondern seinem Vater es durch die Tat bewiesen hätte, dass er ein rechtschaffener Kerl ist. Wenn er bei Nacht über den Zaun gestiegen wäre, der Hofhund hätte sie hier nicht angeschlagen, er hätte ihn vielleicht noch gekannt von früher, und dann wäre er in den Stall gegangen und hätte den Stall gekalkt und gemistet, und bis der Vater morgens um 6 aufgestanden wäre, hätte der Vater gesagt, bist doch ein Kerl, bist doch mein Sohn. So machen wir es doch bei Gott. Da wir sagen, ist das nicht ein bisschen billig, zu Gott zu sagen, Vater, ich habe gesündigt? Ist nicht besser, ich beweise durch meine Tat, durch meinen Einsatz, dass ich ein anderer bin? Der zweite verlorene Sohn hat es durch die Tat zu beweisen versucht. Und er hat für Gott geschuftet, für seinen Vater, oder gearbeitet und gewerkt. Es ist ja von mir recht leicht zu sagen, jetzt andere zu richten, die Großes geleistet haben in der Welt. Aber Jesus richtet ja diesen zweiten Sohn, indem Jesus sagt, es war alles umsonst. Nicht das Arbeiten umsonst ist, sondern wenn er hinter aller Arbeit und hinter allen Mühen, hinter allem frommen Eifer nicht die große Freude steht, dass man ans Vaterherz Gottes zurückfindet, dann lass doch deine ganze Frömmigkeit. So kühn war Jesus, dass er Menschen das ausgeredet hat und gesagt hat, es kommt doch nicht drauf an in einem Leben, dass man schuftet und sich quält. Sondern Hauptsache ist, dass man Freude beim Vater findet, dass man heimkehrt und weiß, der Vater ist bei mir und ich bin bei ihm. So steht der Vater vor diesem zweiten verlorenen Sohn und sagt ihm, was hast du denn? Wenn ich das ihnen so weitergeben darf, was hast du denn mit deinem ganzen gequälten, frommen Leben? Warum tust du denn das? Wenn du es nicht tun kannst aus der Freude, ich darf für Gott etwas werken. Sehen Sie, tatsächlich ist die Erfahrung, die man heute genauso macht, die große Freude am Leben, an der Welt, an den Aufgaben, kommt erst von dort her, wenn man die Begnadigung erlebt hat, die der erste verlorene Sohn erlebt. Vater, ich habe gesündigt. Und wie glücklich der ist, dass er noch einmal den Spaten in die Hand nehmen darf und dass er noch einmal beim Vater leben darf und dass der Vater ihm Verantwortung gibt. Das ist doch ein Geschenk, dass Gott uns in der kommenden Woche noch einmal Gelegenheit gibt zu arbeiten und dass er uns Menschen anvertraut und dass wir dienen dürfen für ihn. Ein Vorrecht ist das für uns, doch keine Mühe. Dass er uns brauchen will in seinem Dienst. Wie wird das einmal sein, wenn Gott von uns unser Geld gar nicht mehr will, weil es in der Inflation kaputt geht? Wenn er uns unsere Arbeitskraft gar nicht mehr will, sondern uns irgendwo liegen lässt auf dem Krankenbett? Was ist das für ein Vorrecht, wenn Gott uns noch braucht? Wir haben eine offene Tür zum Vater, und die offene Tür zum Vater, die findet der zweite verlorene Sohn nie. Die Tür zum Vater und zum Vaterherzen Gottes kriegt man tatsächlich nur, wenn man ihn dort ruft, wo er sich finden lässt, nämlich über der Vergebung, über dem Wunder, dass er sich verschenkt. Ich hatte einmal in einer Wohnung, ich habe mal, ja auch jetzt wieder bewohne ich ja zwei Wohnungen, und das ist immer so ein Schicksal, dass man dann bei den BKS-Schlössern, die sind ja ziemlich ähnlich, da ist eine Kerbe drin, aber ich habe auch kein äußeres Merkmal, das ist ein wenig tiefer geht's da bloß rein beim einen Schlüssel. Ich stehe dann meist am Schloss, besonders im Dunkeln, wenn man das Treppenhauslicht geht gerade aus, und dann drückt man und der falsche Schlüssel im falschen Schloss. Und so gibt's auch hier bei Gott den falschen Schlüssel im falschen Schloss. Indem man vor Gott von der Bewährung redet, was wir in der Welt geleistet haben. Wenn Sie kandidieren zum Gemeindetag, ist das eine wichtige Frage, ob Sie in der Welt etwas geleistet haben, ob Sie einen guten Leumund haben. Wenn Sie heiraten, ist das eine wichtige Sache, ob Sie einen guten Ruf haben. Der Schlüssel passt bei Gottes Vaterherzen nicht. Bei Gottes Vaterherzen passt nur der Schlüssel: Vater, ich habe gesündigt. Und dann darf man diese Liebe erfahren, die der zweite Sohn nie findet. Es ist tatsächlich so, dass man nur über Buße und Heimkehr zu Gott, über einem zerbrochenen Leben, die Liebe und die Herzlichkeit des Vaters erleben kann. Und da bin ich beim dritten. Wir haben einen unbeschreiblichen Vater. Das erste war, unsere Würde liegt bei Gott, unsere Menschenwürde. Wir haben ja davon gesprochen, dass dieses Zerrbild des Menschen heute so oft gezeigt wird. Der Mensch in seiner Erbärmlichkeit. Und er zeigt uns Jesus unsere Würde. Und das Zweite, die Tür ist offen. Dass ich das erlebe, von Gott angenommen zu sein. Noch das Letzte, wir haben einen unbeschreiblichen Vater. Wir sind ja als Männer oft Väter und sind dann ein bisschen sentimental, wie gütig so Väter sind. Die Mütter haben oft sicher eine andere Anschauung über die Väter, die sind meist sehr hart, und das ist gut so in unserer Welt vielleicht auch noch. Sehen Sie, das Vaterbild, das wir hier leben, ist ja nur ein schwacher Abglanz des Vaterbildes Gottes. Er ist doch Urvater. Und erst von ihm her fällt etwas Glanz auf unser Vateramt in dieser Welt. Da steht dieser Vater draußen vor der Tür und bettelt um diesen zweiten verlorenen Sohn und sagt: Komm, komm doch rein. Komm, feier doch mit. Wer von uns würde sich das bieten lassen? Nicht nur, wie Gott uns Freiheit lässt, dass wir ihm ausbrechen und unsere Gabe nehmen, den Leib, und sagen: Es ist mein Leib, ich kann tun, was ich will. So wie nachher der Vater dasteht und sagt: Komm doch. Möchtest du nicht Freude erleben? Mich hat das beeindruckt, wie am vergangenen Dienstag uns der Missionar Nels aus Südafrika erzählt hat, von diesem farbigen Viertel Township dort in Südafrika, wo sie auf junge Menschen zugehen, die untergehen in dieser Welt, und ihnen diese Würde mitteilen, im Auftrag Gottes, dass ihr Leben durch Gottes Berufung groß und schön wird. Und wie sie dann plötzlich erleben, wie Menschen sich Gott zur Verfügung stellen. Und es ist uns allen, die wir dabei waren, sicher so gegangen, dass wir gemerkt haben, wo wir nur Zeugen dessen werden, wie Gottes Vaterliebe Menschen heute herausholt, herumholt, umprägt und von seiner Nähe her ganz neu gestaltet. Da geht eine solche Freude aus, eine solche Erfahrung. Wie kann man da abseits stehen? Wie kann man da abseits stehen? Ach, unser Glaubensleben ist oft nur so leer, so halb, so unerquicklich, so fade, weil wir gar nicht mehr erleben, wie um uns her Menschen zurückkehren in dieses neue Verhältnis der Gotteskindschaft. Zurück zum Vater, zurückfinden in ihre Aufgaben, die sie haben, in ein erfülltes und sinnerfülltes Leben hinein. Er steht draußen vor der Tür, und der himmlische Vater sich nicht hinzustehen und sagen, komm doch, erleb's doch mit. So weit lässt er sich herunter. Und so ist das bis heute seine Sorge, dass er neben uns steht und uns bittet, uns anfleht, komm doch, erlebe es doch, was es bedeutet, wenn Menschen umkehren und heimkehren zum Vaterherzen Gottes, wenn verlorene Menschen heimfinden, wenn Tote lebendig werden, wenn verlorene und verlotterte Menschen wieder entdecken, was es heißt, Gottes Kind zu sein. Es gibt nichts Größeres in der Welt, als wenn ein Mensch heimfindet zu Gott. Amen. Herr Jesus Christus, wir wollen oft nur kleine Hilfen für unser Leben haben. Wir seufzen über Menschen, die uns wehtun, über Schwierigkeiten, die sich auftun. Und wir sehen über dem Allem nicht das Größte, dass wir den Sinn und das Ziel verloren haben. Wir danken dir, dass du so weit heruntersteigst zu uns und um uns bettelst, um uns wirbst, dass wir heimkehren zu dir. Danke, Herr, dass du jedem von uns das aufschließen willst und zeigen willst, welch ein Vorrecht das ist, dass wir in die persönliche Gemeinschaft mit dir eintreten dürfen. Dass es nichts mehr gibt, was du nicht annimmst, was du nicht hineinnimmst in deine Gemeinschaft, unsere Berufsaufgaben, unsere Familie, unsere Einsamkeit, unseren Leib, die Aufgaben, die wir in dieser Welt haben. Herr, wir danken dir, dass erst von dir, von der Mitte her, alles seinen Sinn bekommt. Und so wollen wir dich jetzt auch bitten, im Blick auf die kommende Woche. Herr, lass uns ganz nah bei dir stehen. Führe uns ganz nah her zu dir. Lass uns über der Stille eines jeden Tages heimfinden zu dir in dein Vaterhaus. Bewahre uns vor einer frommen Geschäftigkeit, die doch dich vergessen lässt und die Freude bei dir. Herr, und wir bitten dich, dass auch von unserem Leben so eine Bewegung ausgehen kann, dass andere Menschen heimfinden zu dir. Gib du uns dafür das richtige Wort zum Zeugnis, auch für die Gespräche, die wir jetzt in den nächsten Tagen führen wollen, für die Taten, die wir in deinem Namen tun wollen. Dir befehlen wir deine ganze Christenheit an, mit all ihren Aufgaben, mit Diakonie und Mission, mit allem Dienst an Jungen und Alten, an behinderten und leidenden Menschen. Gib du Vollmacht, dass Menschen heimgeholt werden zu dir, dass Verlorene gerettet werden, dass Tote lebendig werden durch deine Macht. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.